Hey Leute, jetzt alle mal rein ins große Hörabenteuer von Ariana und Till. Das ist eine richtig emotionale, wir haben richtig Emotionen mitgebracht, Ariana. Emotionale Folge.
Ja, und zwar auf sehr vielen Ebenen. Es fing erstmal damit an, dass wir sehr viele Parallelen zwischen Sex und Pizza gefunden haben. Ich krieg deins nicht mehr zusammen, Till. Du hast irgendwas gesagt mit Zungenverbrennen und Blasen sind auch im Spiel, aber ich denke, der Rest klärt sich in der Folge. Außerdem reden wir darüber, was eigentlich Kann-Kinder sind. Es geht um die große Frage, ob Kindertherapeuten eigentlich Kinder sein müssen. Und Till ist ausgerastet im Kino. Warum und über welchen Film, das hört ihr jetzt!
Endlich normale Leute! Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt! So heiß wie ein Vulkan! Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr! Endlich normale Leute!
Hey Ariana! Sag mal, du bist heute richtig ein Engelsche. Du bist ein Engelsche.
Ich?
Ja, du bist ein richtiges Engelsche. Ja, du bist so weiß angezogen heute.
Ja, das stimmt.
Du bist gekleidet, ja, richtig, in der Farbe der Reinheit. Und ich habe ein schwarzes T-Shirt. Yin und Yang sind wir heute. Du bist heute die Gute und ich bin der Böse. So ist es, so muss es leider sein. So schreibt es die Geschichte vor. Denkst du jetzt, das meine ich rassistisch? Nein, natürlich nicht. Sondern das ist doch immer so die Farbe der Weisheit und so der Unschuld und so. Und dann ist halt der Dunkle irgendwie so ein bisschen böse. So wird es doch immer.
Ja, das stimmt. Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, also ganz gefährliches Halbwissen jetzt, aber wo du sagst, oh, hier mit rassistisch und so.
Ja.
Ich habe mal vor einer Weile was gelesen, da hätte ich mich mal mehr reinarbeiten sollen. Da ging es darum, woher kommt es überhaupt, dass zum Beispiel Bräute weiß tragen und weiß als reine, unschuldige Farbe gesehen wird.
Ja.
Ja, leider habe ich da nicht genug nachgelesen, weil das, also zu früh abgebrochen, abgebrochen.
Genau.
Da habe ich nämlich mal nicht eine kontroverse Meinung, sondern da hat mal jemand gesagt, dass es eigentlich sehr, sehr veraltet, also die Braut trägt weiß und weiß ist so eine blütenreine, jungfräuliche Farbe, die sich nicht zu Schulde kommen lassen. Das ist eigentlich, der Ursprung da ist ein bisschen kritisch zu sehen. Und leider habe ich mich nicht, das muss ich mir nochmal auf die To-Do-Liste schreiben, ehrlich gesagt. Weil würde ich jetzt nicht ganz sagen, dass das bestimmt gar nichts damit zu tun hat.
Ja, also wir sind ja flexibel in unseren Rollen, Ariane. Aber ich habe jetzt gedacht, das war jetzt so ein erstes Angebot von mir, dass du heute die Gute bist und ich die Böse. Wir können das aber auch gerne umkehren.
Würde ich erstmal annehmen. Nee.
Ja, okay, alles klar. Ich muss auch direkt sagen, ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht. Das würde ich gerne mit dir teilen, Ariana.
Toll, gerne.
Ich war gestern im Kino.
Oh, das will ich seit langer Zeit mal wieder machen.
Ja, also ich muss sagen, mich hat das irgendwie extrem gefreut, dass Leute wieder ins Kino gehen, weil ich ein großer Fan bin und ich fühle mich da fast so ein bisschen so als Teil der Kinoszene. Also so sozusagen.
Da bist du Cineast.
Ich bin absolut Cineast und auch wirklich so, ich fieber dann mit den Inhabern mit, obwohl ich da gar nichts von habe. So, aber ich will halt, dass Kinos noch lange erhalten bleiben und ich habe dann immer so ein bisschen Sorge, dass die vielleicht so dann irgendwann zumachen alle. Also es gibt auch hier von Schließung bedrohte Kinos, gibt es immer mal wieder in Berlin und das finde ich dann immer traurig und deswegen freut mich immer, wenn die voll sind und man sogar vorher reservieren muss, weil es da nicht genug Platz gibt. Sowas gibt es ja jetzt häufiger mal wieder. So
was bist du eigentlich, nicht nur jetzt bei der aktuellen Zeit, sondern allgemein aufs Leben gerechnet, was bist du für eine Person? Reservierst du vorher Kinoplätze oder gehst du auch so hin?
Ich habe das lange Zeit gemacht, dass ich so hingegangen bin, aber jetzt nicht mehr. Das ist mein Leben ist da zu kurz, Ariana, dass ich da. Nein, weil ich das jetzt zweimal, ich habe das schon zweimal erlebt. Da ist so, nee, das ist ausverkauft, der Film. Tut uns leid. Und seitdem reserviere ich immer, denn sowas möchte man ja gar nicht erleben. Das ist ja das
Schlimmste. Guck mal, da hast
überhaupt.
Du in der letzten Woche noch gesagt, dass du von mir hier Lebenstipps brauchst, weil du alleine nicht fähig bist, irgendwie alles aufrechtzuerhalten. Aber da höre ich doch ein Learning raus. Weil bei mir war es genau das. Ich war einmal, obwohl ich vorher immer reserviert habe, war ich mal einmal im Kino, ist auch schon eine Weile her, wo es keinen Platz mehr, da gab es kein Plätzchen mehr für uns und wir mussten unverrichteter Dinge nach Hause. Ich glaube, also das enttäuschendste Date, was ich je hatte, war nicht so enttäuschend wie dieses. Das ist ja schlimmer als Coitus Interruptus ist, wenn du ins Kino gehst und darfst nicht in den Film rein, weil es gibt keine Plätze mehr.
Ja, absolut. Das ist wirklich das ist ja wirklich das Schlimmste. Das ist also, selbst bei Coitus Interruptus, da ist er, wieso Coitus Interruptus eigentlich?
Wie, was jetzt so, genau? Wieso Coitus, ja, nee, oder wieso, ach so, Interruptus?
Ja, Coitus, also wenn man jetzt die Wahl hat zwischen einem schönen Coitus Interruptus oder einer überfüllten Kinovorstellung, wo man nicht mehr reinkommt, dann würde ich auch immer den Coitus Interruptus vorziehen.
Siehste?
Ja, ja. Hast du recht.
Lässt jetzt natürlich auch viel auf Sexleben schließen an sich, wie das so ist.
Warum?
Aber
also besser schlechter Sex als gar kein Sex, meine Meinung. Ist immer wie,
es ist ja gar kein Sex. Es ist ja Interruptus.
Ja, das ist die Pizza der menschlichen Handlung. Besser als nichts. So, auf
aber
jeden
mit
Fall,
sehr verbrannter Zunge.
Mit ganz verbrannter, ja. Der wirft nicht nur die Zungeblase. So, jetzt Schluss jetzt hier. So, Achtung. Achtung, Ariana. Ich möchte jetzt die Geschichte erzählen. Und zwar sind wir in einen Film gegangen. Eine gute Freundin und ich, wir gehen häufig ins Kino. Das ist meine Kinofreundin. Wir haben immer Kinodates. Und jetzt ist das Ding, also wir sind da reingegangen und sie hat mir dann irgendwann auch noch gesteckt, dass das der Cannes-Gewinner ist diesen Jahres. Also das Filmfestival Cannes hat dieser Film gewonnen.
Ach so, ich dachte gerade, der Cannes-Gewinner im Sinne von, das ist
alles
ein Kandidat.
Alles kann, nichts muss. Nee.
Genau, weil bei Kindern sagt man oft, das werden jetzt alle wissen, die im Umfeld oder in ihrer eigenen Familie schulpflichtige Kinder haben, da kommt es doch drauf an, wenn die eingeschult werden, bis wann die geboren sind, ne, wegen des Alters.
Ja.
Und dann gibt es einen bestimmten Abschnitt im Jahr, das finde ich ein wahnsinnig lustiges Wort dafür, das ist, glaube ich, der offizielle oder inoffiziell offizielle Begriff. Es gibt so einen bestimmten Abschnitt, wenn die im August oder sowas Geburtstag haben, so kurz bei der Einschulung. Entweder kann man die dann noch ein Jahr warten lassen oder man schult sie schon ein und das sind dann sogenannte Kann-Kinder.
Wow.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass in so poscheren Gegenden von München sind die Kann-Kinder, die Kinder mit C-A-N-N-E-S, die vielleicht einen Film...
Die sind in Cannes prämiert, jetzt schon. Werden hohe Erwartungen drauf gesetzt, weil das so Talent-Award ist. Nein, also es geht ja dieses große Filmfestival in Cannes und das hat dieser Film gewonnen. Und jetzt ist es, also es war wirklich kurios. Der Film heißt Fallende Blätter und ich sag mal so, also ich rufe jetzt schon mal eine Challenge aus, guckt euch den Film an und guckt, wie lange ihr drin bleiben könnt.
Oh.
Das habe ich ganz lange nicht mehr gemacht. Ich bin nach einer halben Stunde rausgegangen.
Ist nicht dein Ernst?
Ja, wirklich.
Okay, das finde ich jetzt super interessant. Erstmal, wo wurde der Film präsentiert? Also aus welchem Land kommt er? Nicht präsentiert, sondern produziert.
Also genau, ich muss jetzt dazu sagen, ne, weil das klingt jetzt alles sehr komisch, weil finde ich jetzt. Wenn mir jemand erzählt, ich gehe in einen finnischen Film, da denke ich schon immer so, oh Gott, weiß ich nicht, ja.
Echt? Aber die machen gute Krimis, oder?
Ja, eher Schweden, glaube ich, aber ja, kann sein. Ja, ich ordne
das
auch eher so.
Das ist da oben halt.
Genau, das ist da oben halt, aber nee, es ist schon dann auch so, der ist dann auch so nischig, also der ist dann auch immer noch so klein, das ist schon original mit Untertitel, ne? Also schon, da wird auch schon finnisch geredet,
okay.
Klar. So, da muss man halt durch. Ich finde, das nervt am Anfang kolossal immer, also bei allen Filmen finde ich, die so nicht auf Englisch sind, weil das verstehe ich noch einigermaßen, aber ich finde, man kann sich da auch, kommt da auch rein, finde ich. Also so nach 10 Minuten vergisst man das auch. Ja, das finde ich nicht so schlimm.
Ja.
So, also das ist okay für mich. Aber es war dann auch schon so, okay, ich wusste jetzt, also was ist okay, ist original mit Untertitel, na gut, machen wir, gucken wir jetzt einfach finnisch.
Omu.
Machen wir schön Omu. So, Finnisch und der Film heißt Fallende Blätter, Fallen Leaves. Mhm. Und der wurde mir angekündigt als Tragikomödie. Und das mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Also wenn ich ein Genre sagen müsste, was ich gerne mag, dann das. Nicht, weil ich mir das jetzt so ausgesucht habe, sondern weil ich irgendwann festgestellt habe, die Filme, die ich am meisten mag, fallen irgendwie fast alle in dieses Genre. Ich finde es ganz toll, wenn ein Film machen kann, dass ich sowohl lachen kann als auch weinen. Finde ich fantastisch. Finde ich erstmal ganz, ganz toll. Und deswegen habe ich gedacht, wie gemacht für uns. Und dann waren wir also drin und das war wirklich, ich habe schon nach 10 Minuten gedacht, das ist doch jetzt hier nicht euer fucking Ernst, Leute. Das war, Ariana, ich kann es kaum beschreiben. Jetzt ist nämlich das Problem auch, ich kenne Finnland gar nicht.
Mhm.
Ich habe da vage Ideen zu, wie das halt so ist für Leute, die ungebildet in Deutschland sind, so wie ich. Für mich ist das irgendwie so ein bisschen wie Schweden und Norwegen und Dänemark. Das ist irgendwie Skandinavien. Ich kann das gar nicht gut auseinanderhalten. Ich wüsste ja gar nicht die große Eigenheit. Die große Eigenheit für mich ist, das ist nah an Russland. So, das ist eigentlich fast alles. So, ne? Und es ist nicht, keine Ahnung. Jetzt wollte ich schon irgendwie Halbwissen sagen. Ist nicht in der EU, ist es auf jeden Fall nicht, glaube ich. Aber ist dann auch noch, ja, was weiß ich. So, jetzt wollte ich irgendwas mit NATO sagen. Naja, also, das ist irgendwie noch mal ein bisschen weiter raus. Das ist noch mal ein bisschen mehr ab vom Schuss als
Darauf
Schweden
können wir uns,
jetzt,
glaube ich, einigen.
So, das habe ich als Info über dieses Land. Mehr habe ich auch nicht. Ich weiß also gar nicht, wie Finnland aussieht. So, also nicht so richtig. Ich kenne ein paar schöne Bilder, wie wir alle, da wir haben dann meinetwegen auch noch ein Rentier im Kopf und irgendwie so ein Fjord. Ja, irgendwie
es ist
so eine
übrigens in der EU, nur damit uns nicht danach...
Das ist in der EU?
Ja, ja, nicht, dass das danach irgendjemand schreit, so von wegen hier,
unfassbar.
Jetzt werden hier...
Genau, EU, aber kein Euro wenigstens, ne? Das muss man
das
schon
stimmt.
sagen.
Das stimmt, ja.
Finnland ist in der EU.
Seit 1995.
Na klar, so, das habe ich verpasst. Da war ich
Habe ich
gut.
aus
da
dem Kopf gerade. nee, Till, die finnische Währung ist der Euro.
Wirklich?
Ja.
Das ist wirklich unfassbar.
Aber
also,
warte mal, reden wir über Finnland okay. oder reden wir über Russland?
Okay, krass. Ich habe wirklich so wenig Ahnung von...
Also oder reden wir über die Türkei?
Offensichtlich habe ich ganz wenig Ahnung von Finnland. Und ich habe auch nicht gesehen, dass die Geld hatten, das Euro war. Das kam mir auch vor wie eine andere Währung. Und da beginnt jetzt nämlich der Film und die Schwierigkeit im Film. Weil ich nicht weiß, wie Finnland aussieht, weiß ich nicht, was der Film für eine Welt abbilden wollte. Wollte der Finnland abbilden oder eine, wie auch so eine... Ich kann auch nicht mal sagen, Dystopie sagen wir jetzt mal. Oder irgendwie so eine, auf jeden Fall eine andere Welt abbilden in Finnland.
Wurde denn viel mit Nebel gearbeitet? Oder?
Nein, aber die hatten da, das sah alles so, die hatten unfassbar alt sah da alles aus. Also so richtig so 60er, 70er Einrichtung der Häuser, also des Interieurs. Mhm. So das richtig so ein Sofa aus den 60ern stand dann da.
Bah.
Und so ein altes, nein, ist alles in Ordnung. Aber man wusste auch nicht, ist das jetzt alles super retro oder so? Das sieht alles super old aus, super alt, mit so einem ganz alten Radio und dann, ja, so, also so war da irgendwie alles eingerichtet.
Am Anfang wurde aber auch nicht aufgebaut, in welchem Jahr der Film spielt.
Nein, natürlich nicht. Da hängt dann aber ein natürlich Kalender nicht. An der Wand von 2024. Super strange alles.
Ah.
Super
okay.
strange alles. Gezeigt wird dann irgendwie eine Kassiererin, in so einem, im Supermarkt und da ist schon irgendwie klar, okay, das spielt so ein bisschen im Jetzt, aber irgendwie ist alles so sehr, sehr arm, sehr kalt und ich habe gedacht, ist das Finnland, sieht Finnland so aus? Dann wurde irgendwie klar, das spielt in Helsinki, aber oder Helsinki, ich weiß gar nicht, wie das, also, ne? Aber auf jeden Fall in der Hauptstadt von Finnland. Oder? Das stimmt jetzt wenigstens aber, oder? Ja.
Das ist das Einzige, was stimmt tatsächlich.
Toll,
ja.
Super. Ich kämpfe mich hier langsam rein in mein Halbwissen. Und dafür sah das auch, also das war das, glaube ich, eine Vorstadt, dafür sah das auch alles viel zu klein und pisselig aus. Also es hat mir gar keine Lust aufs Land gemacht, so viel kann man schon mal sagen. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob das eine Welt zeigen sollte, die nochmal, also die jetzt extra so ärmlich sein sollte oder ist Finnland so? Das
ja,
wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist natürlich total wichtig.
Ja,
ist natürlich total wichtig zu sagen, sehe ich jetzt die Welt so, wie sie sei, sozusagen naturalistisch abgebildet oder ist das irgendwie der Gag, dass irgendwie alles so ein bisschen komisch ist? Dann gehen die Leute ganz merkwürdig miteinander um, finde ich. Die reden merkwürdig, die spielen so hölzern, also absichtlich schlecht, hat man das Gefühl. So, jetzt war das alles anberaumt, auch als Tragikomödie, wo man nach 10 Minuten schon denkt, ja, aber was ist denn jetzt hier funny? Hier ist ja gar nichts funny. Hier sind gerade mehrere Personen entlassen worden, alle gehen total ruppig miteinander um. Es ist furchtbar. Es ist gar nicht lustig. Es ist alles nur tragisch und merkwürdig. So, und Leute in irgendwie sehr schlechten Arbeitsverhältnissen, die dann so. Und es bahnte sich jetzt an, dass sie...
Also Podcaster.
Absolut, es war ein reines Podcasting. Nein, eben nicht, sondern richtig mit der Hand. Eine war im Supermarkt gearbeitet, eine hat in der Reinigung gearbeitet, also in so einem Reinigungsunternehmen, hat irgendwas mit einem Hochdruckreiniger oder so, habe ich auch nicht alles verstanden, ist egal. So,
die kann
auf
man
jeden
sich
Fall,
der Drogerie leihen übrigens.
Siehste, ja, das hat
in
er nicht gemacht. Der hat einen eigenen. Der hat einen ganz
kann man
eigenen.
Einfach leihen.
Siehste, ja, ich weiß auch nicht. So, und dann musste der Sachen sauber machen. Alles relativ trostlos, furchtbare Umgebung. Vielleicht sollte das auch so eine proletarische Subkultur sozusagen abbilden oder so eine Schicht, so ein Einblick, so eine Milieustudie. Aber wie gesagt, aber alles so mit so alten Sachen, wo ich auch denke, naja, aber wenn man Armut abbildet, also Armut kann ja auch mit... Also das war sozusagen Armut der 70er, würde ich fast sagen. Das war alles komisch, Ariana. Je mehr ich rede, desto weniger kriegst du aber Bock auf den Film, oder?
Naja, bei mir ist es leider so, wenn mir jemand erzählt, dass er was ganz, ganz Schreckliches erlebt oder gesehen hat, bin ich so neugierig. Ich habe den Film gerade, während du erzählt hast, schon auf meine To-Do-Liste geschrieben.
Ja, okay, ja, ist doch
aber ich will mir den nicht im Kino
bitte.
Angucken.
Guck ihn bitte. So, ja. Und das Ding, so, und dann so, das ist also ganz komisch. Und da habe ich gedacht, das bleibt jetzt so. Die haben geredet, kennst du Filme von Rainer Werner Fassbinder? Angst, Essen, Seele auf.
Ja, ja.
So, das ist ja so ein Kultklassiker. So, und das ist auch so ein Kunstfilm und so. Und da verstehe ich das irgendwie. Da reden die auch, so ganz, wie soll ich sagen, ganz gestelzt miteinander. Aber das ist irgendwie eine Absurdität, die soll so sein. Das verstehe ich noch irgendwie. Das ist jetzt aber da nochmal so. Also wirklich, so, also man möchte gar nicht erst so tun, als wäre man wirklich die Person, die man ist, oder würde man keinen Dialog aufsagen. So, das merkt man irgendwie. Aber auch nicht sozusagen schlecht gespielt, sondern eben nicht, also man spielt damit, dass man nicht spielt. Oder dass man spielt. Weißt du, wie ich meine? Hallo, Ariana, ich freue mich, dich zu sehen. So würde ja
so
selbst,
war's.
So ungefähr. So ein bisschen. Also so leicht oft, ich kann es schlecht beschreiben. Es ist so ein bisschen so, wie früher gesagt wurde, Verfremdungseffekt. Im Theater war doch so ein Ding. Dass man sagt, man spielt nicht mehr die Figur, sondern immer so leicht off, dass man immer wieder als Zuschauer rausgerissen wird und sich nicht sozusagen in die Figuren reindenkt, sondern immer wieder checkt, ach ja, stimmt, das ist ein Schauspieler, der spielt etwas. Man wird permanent darauf hingewiesen wieder.
Aber ganz neutral gefragt, kannst du oder kann man das einschätzen, ob das wirklich so ist, wenn es eine Sprache ist, die man nicht spricht? Kann man das? Weil ich stelle mir gerade vor, jemand spielt auf Ukrainisch zum Beispiel.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich einschätzen könnte, ob die Person hölzern oder mit einer künstlichen Betonung spricht, wenn ich der Sprache nicht mächtig bin.
Stimmt, da hast du natürlich total recht. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Aber doch, nee,
ja,
aber
genau,
die haben so die haben so gespielt.
Ja.
Die haben so gespielt, das merkst du schon an der Intonation und auch an der Körpersprache. Das würde ich jetzt einfach mal so, ja doch. Also das war, bei meiner Begleitung war das auch klar. Also die fand das auch so, die hat das auch so empfunden. Das war irgendwie, ja, das konnte man hören, ohne die Sprache zu verstehen. Ganz komisch. Ja, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, das ist eigentlich merkwürdig, aber nee, war gar nicht. Und auch an den Texten. Also die Texten waren so, also es sei denn, es ist furchtbar übersetzt worden, aber selbst dann, nee, das waren schon irgendwie kuriose Sachen. Die sind kurios miteinander umgegangen. Das hat man gemerkt. Aber
und
nur
was
leicht.
War der Punkt, ja, und was war der Punkt, wo du das erste Mal gedacht hast, man sagt ja nicht sofort, man geht, sondern da kommt ja eins zum anderen. Erstmal muss das Fässchen ja ein bisschen Flüssigkeit aufsammeln, bis es überläuft, das kleine
Richtig.
Fass. Was waren die ersten Tropfen, also diese Spielweise? Das war das erste, wo du dachtest, oh, jetzt schlägt sie aber langsam 13.
Die Spielweise und dann, dass der Film sich nie preisgegeben hat. Also, dass er nie gesagt hat, wir sind jetzt hier, also der hat sich gar nicht verortet und dann war gar nicht klar, wie jetzt diese Enden zusammen. Also wir haben eine halbe Stunde ständig andere Menschen gesehen, die irgendwelche Sachen gemacht haben, einen Typen und eine Frau. Es wurde irgendwann klar, vielleicht läuft das mal zusammen, vielleicht nicht. Aber es war gar keine, also es wurde ganz viel erstmal angefangen. Und hier eine weitere Szene von irgendeinem Menschen, den wir noch nicht gesehen haben. Weißt du? Dann, er macht hier random stuff. Dann macht er da random stuff. Es gab gar keine Geschichte, sondern es war eher so eine, wie man läuft durch ein Museum und es gibt ständig einen neuen Raum, die ja nichts miteinander zu tun haben. So scheinbar. Denn wahrscheinlich wird das, gibt es dann irgendwie später, dann hat man auch schon gedacht, ah, okay, das wird eine Liebesgeschichte. So. Also, ich bin ich habe dann gesagt, ey, sollen wir rausgehen? Ja, auf jeden Fall. So, lass rausgehen. Haben wir ganz lange nicht mehr gemacht. Das war einfach, weil ich hatte gedacht, oh, es ist irgendwie lustig, irgendwie traurig, es ist irgendwie eine lockere, leichte Geschichte. Ich habe keine Ahnung, warum der den Preis gewonnen hat. Dann gehe ich raus, wir trinken ein Bier vorm Späti. Und ich höre auf einmal neben mir ein Gespräch, man ist gezwungenermaßen, man sitzt eng beieinander, die unterhalten sich auch über den Film. Die waren auch in dem Film.
Und? Sind die rausgegangen auch?
Nee, die haben den komplett durchgezogen und wir haben uns dann den Film zu Ende erziehen lassen. Die verlieben sich irgendwie, sie...
Nee, nicht so viel Spoiler.
Achso, ja, okay. Ja, also auf jeden Fall, ja, gut. Also, es war auf jeden Fall, sie haben das nacherzählt und da muss ich sagen... Ja, da hat sich absolut gelohnt, rauszugehen. Also es ist mir
aber warte mal,
gar nicht.
Die ihr da getroffen habt, die euch das Ende oder erzählt haben, wie es weiterging, was war denn deren Fazit vom Film? Was war deren Eindruck? Wie fanden die es?
Also sie war auch so, ich wurde hellhörig durch den Satzfetzen, das war ja aber auch gar nicht lustig. Und da wusste ich, es geht um diesen Film. Das muss klar sein.
Okay.
Es war gar nicht lustig. Und er hatte sich dann später rausgestellt, wir sind ins Plaudern gekommen. Er war Regiestudent und fand das dann doch irgendwie interessant, weil der natürlich sehr eigenwillig war, der Film. Und ich glaube, als Regiestudent guckst du die ganze Zeit Filme und dann bist du irgendwann genervt von so 115 Sachen und kannst dann so vielleicht spezielleren Sachen nochmal ein bisschen mehr abgewinnen. Aber er war auch so ein bisschen, ganz zufrieden war er jetzt aber auch nicht. So.
Ey Till, ich bin so neugierig. Ich würde am liebsten diesen Film jetzt sofort gleich nach der Aufnahme gucken.
Ja, aber das wird so eine Sache sein. Du wirst so 5 Minuten neugierig sein und dann denken, boah, ich möchte mir in den Kopf schießen. Also es ist wirklich, also ich weiß nicht, warum. Also fallende Blätter, kann ich nur Komödie.
Ja, ich
also hier
geöffnet,
steht, also
ja.
Ich sehe es auch hier, ne? Ich sehe es im Kino, wird es nur bezeichnet als Komödie. Also das ist wirklich keine Komödie, also wirklich gar nicht. Also ich bin völlig fassungslos. Ich weiß auch nicht, ich verstehe diese Welt gar nicht, in der die sind. Vielleicht ist Finnland so. Vielleicht muss ich mal Finnland sehen, einfach um zu überprüfen, wie ist das denn jetzt hier? Weil die Welt, die da gezeigt haben, das war alles, also mit einem Wort trostlos.
Wichtige Frage ist, hattest du dir vorher zumindest durchgelesen, worum es grob geht? Das finde ich auch immer wichtig, ob eine Person das macht oder nicht.
Nee, habe ich gar
okay,
nicht.
Ah, okay, weil ich sehe hier gerade bei der Taz zum Beispiel steht,
ja.
Der Film taucht in den Alltag des Proletariats ab und lässt die Protagonisten stoisch durch ihre Probleme gehen.
Ja.
Und hier bei der Seite Kinozeit steht, sie sind in einer ganz eigenen Zeit angesiedelt, angeblich in unserer Gegenwart, doch diese sieht völlig anders aus als die unsere. Also
okay, dann bin ich beruhigt.
Genau,
dann ist das ja richtig so, weil genau, es sollte irgendwie, es ist irgendwie eine Milieustudie, aber aus einem Milieu, das es gar nicht gibt. Also das ist nicht das, also wenn man jetzt sozusagen, man möchte jetzt irgendwie das Prekariat abbilden, dann müsste man ja eigentlich so Leute, weiß ich nicht, die arbeiten dann bei Amazon oder so zeigen oder whatever, so, ne? Oder so Kuriere oder was weiß ich. Oder meinetwegen, da gibt es ja auch noch Industriearbeit oder so, aber das war irgendwie eine ganz andere. Die Zahl ist so komisch aus. Ich kann das ganz schwer beschreiben. 70er, 80er Einrichtung. So, strange einfach, nur strange. Ich kann es gar nicht, ich weiß nicht, was das alles sollte. Und dann ist die Geschichte relativ, also ja, ich werde nicht spoilern, aber ich finde die ziemlich banal. Die hat man auch schon 1000 Mal gesehen. Nee, wirklich, das ist keine spannende Storyline.
Und der Film hat aber in Cannes schon Preise bekommen.
Der ist Hauptgewinn. Der hat den Hauptpreis gewonnen.
Krass, ey.
Und es ist ja wirklich nicht gut. So, also. Nee.
Ich bin schon auf jeden Fall, was eine Sache, die ich direkt nach unserer Aufnahme
machen
werde. Es gibt aber
übrigens eine deutsche Fassung, gibt es auch. Wir haben jetzt den OMU gesehen. Es gibt Original mit englischem Untertitel und es gibt Original mit Untertitel, zumindest jetzt in Berlin. Also ja, guckt euch den an. Ich lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren. So ist es ja nicht. Wenn ihr mir sagt, wie da der Zugang sein sollte, mit welchem Blick man das gucken muss, vielleicht gebe ich dem Film nochmal eine Chance. Aber ja, das war irgendwie geil. Und es war auch geil zu sehen, dass der andere rausging und über nichts anderes geredet haben als diesen absurden Film.
Ja, sowas finde ich auch mal interessant. Ich werde mir auf jeden Fall den Trailer gleich schon mal angucken. Ich finde, das gibt immer schon so einen ganz guten Eindruck.
Stimmt, könnt ihr auch mal machen. Fallende Blätter.
Ja. Aber ich
auch schon ein scheiß Titel, aber gut.
Ich finde den Titel jetzt gar nicht so schlimm.
Fallende Blätter, was ist das? Da hast du doch keinen Bock. Fallende Blätter, was soll das denn? So ein Kunstfilmname ist das. Schnee, der auf Zedern fällt, ey. Nee, also wirklich furchtbar. So, die Blume am Morgen.
Also, ich kenne es, dass man in solchen Filmen ist und was uns da vereint.
Oh.
Was uns da vereint, das höre ich bei dir jetzt einfach mal raus. Ich behaupte das einfach mal.
Ja.
Ist diese Aggressivität, die man danach spürt, weil man das nicht fassen kann.
Ja, also ich finde das eben bei Kunst oft ein Problem. Ja, also dass die so, ja, also sich dann nur so an Eingeweihte wendet.
So, aber weißt du, wo ich das ganz oft habe? Also nicht bei jedem, das möchte ich jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich habe das tatsächlich oft im Theater.
Ja.
Genauso wie du es gerade beschreibst, finde ich, das ist eine sehr gute Formulierung. Das wendet sich an Eingeweihte. Und ich finde das, wie gesagt, ich gehe oft ins Theater und bin hellauf begeistert, aber ich bin auch schon sehr oft im Theater gewesen und habe gedacht, ihr schließt hier ja gerade ganz viele Menschen gewollt aus und ich habe das Gefühl, nur um des Ausschließens willen, weil das, was man da sieht und dann springt noch hier, wie heißt er, Lars Eidinger, kackt dann noch einmal irgendwie auf den Tisch dann dabei und irgendwie da wird dann mit so Keulen draufgehauen und je krasser und provokanter es ist, dann irgendwie desto mehr ist es Kunst und verdient sich dann umso mehr seinen Titel und genauso klingt der Film, den du beschreibst und sowas macht mich immer hochaggressiv, weil ich immer denke, das ist für mich, als würdest du eine weiße Leinwand zeigen und würdest sagen, dieses Bild kostet 45.000 Euro, das heißt weiße Katze im Schnee und ich denke mir, nein, Alter, es ist einfach nur eine weiße Leinwand, jetzt mach nicht mehr draus, als es ist. Und ich habe leider ganz oft das Gefühl, das klingt jetzt so kunstschmähmäßig, aber als würde ich es nicht verstehen und hätte keinen Zugang dazu und deswegen würde ich es verteufeln, aber dass wenn was wenn was von Menschen nicht verstanden oder nicht als gut empfunden wird, dann wird dann oft gesagt, ist zumindest mein Eindruck, das ist dann zu hoch für euch. Das versteht ihr nicht. Ihr versteht nicht die Kunst dahinter und was es aussagen soll. Und ich denke mir, nee, es ist einfach nur Scheiße.
Ja, genau. Also ich finde, es gibt so zwei Pole. Es gibt diesen Pol, also Nordpol? Es gibt Kunst, die alle, naja, es gibt Kunst, die alle ausschließt. Und dann gibt es sozusagen Kunst, die sozusagen alle einschließt und das versucht so, also wirklich so vorzukauen, ne? Also the most ja. Mainstream Film ever sozusagen. Mhm. Und ich finde, da muss von beiden Seiten irgendwie eine Bemühung da sein. Also ich finde auch, Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen schon auch ein bisschen gefordert werden und man muss auch nicht alles verstehen. Aber man muss das zumindest, stimmt. Der Chance muss einem eine Chance geben, der Film muss einem eine Chance geben oder das Kunstwerk eine Chance geben, irgendwas zu verstehen oder irgendwie einen Zugang zu haben oder eine Perspektive. Mhm. Also das ist jetzt natürlich bei gemalter Kunst nochmal eine ganz besondere Schwierigkeit, das sehe ich ein. Aber ich sage jetzt mal, bei Filmen finde ich das eher und bei Theater finde ich das auch eher geht das. Dass man sagt, guck doch mal so drauf und los geht's. Weißt du? Also das ist ja oft eine Frage von der Perspektive. Also wir wollen, also weiß nicht, wenn die Überschrift ist bei einem Hamlet-Stück, wir wollen die Schwierigkeit von Schizophrenie abbilden. Weiß ich nicht jetzt. Kann ja sein. So irgendwie so. Ah, okay. Dann ist es eine interessante Überschrift. Los geht's. Sozusagen. Also so, wenn das irgendwie im Stück klar wird, das möchten wir jetzt vor allem beleuchten. Oder überhaupt Lüge im Zeitalter, sozusagen im Wandel der Zeit, ist ja jetzt gerade hochaktuell, kommt bei Hamlet total oft vor, irgendwie da wird gelogen, das möchten wir zeigen. Was kann Hamlet noch zu der Diskussion um Trump sozusagen beitragen? Ist das das, weißt du, so? Könnte man ja sagen, zum Beispiel. So, das ist ja alles okay. Das finde ich alles gut und richtig. Aber wenn ich dann einen Film vorgelesen bekomme, da ist aus der anderen Zeit, aber auch nur so ein bisschen, aus Finnland, dann soll das lustig sein. Dann ist das nicht lustig. Dann haben wir gar keine Story. Also es gibt gar keinen Ansatzpunkt für mich, wo ich irgendwie Interesse aufbauen kann, sondern ich werde komplett überfordert. So, ich bin, ne, so mit Bedeutungsebenen, dann denke ich mir, ja Leute, aber dann können wir es ja lassen, dann können wir es an der Stelle abbrechen. Und ich muss jetzt ganz kurz, weil ich habe, und da kriege ich gar kein Geld für oder so, ich kenne den gar nicht so gut, aber ich finde das, ich habe da gerade angefangen reinzulesen, Jakob Schwertfeger ist ein Comedian und der ist Kunsthistoriker und der macht ab und zu so Reels bei Instagram über Kunst, finde ich richtig gut, so 30 Sekunden nur. Und dem geht das nämlich auch so auf den Sack. So, dass der ist Fan von Kunst und hasst aber auch dieses ganze Brimborium drumherum. Dass manche Leute dann einfach nur noch ins Museum gehen, einfach um im Museum zu sein, aber eigentlich mögen die das gar nicht und verstehen auch nichts oder so, ne? Oder die interessieren sich gar nicht dafür. Und der interessiert sich aber für Kunst und der sagt, warum was spannend ist oder warum er was spannend findet, so mit einfachen Worten sehr lustig. Und er hat ein neues Buch rausgebracht, das heißt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst. Das kann ich sehr empfehlen, habe ich gerade reingelesen. Und da hat er eine Geschichte, er hat mich schon gepackt, nämlich warum die Mona Lisa überhaupt berühmt wurde. Also das Gemälde. Das wurde geklaut.
Ja, ich glaube, das habe ich mal ja.
Es ist völlig verrückt. Ein Glaser da ist am Montag ins Museum reingegangen und hat einfach den ältesten Trick der Welt gemacht, nämlich Diebstahl einfach nicht wie Diebstahl aussehen lassen. Ja. Er hatte einen Kittel an und ist dann da rein, hat die Mona Lisa sich wirklich unter den Arm geklemmt und ist raus damit. War überhaupt kein Problem. Das ist, es hat im Louvre 24 Stunden gedauert, bis die das überhaupt gemerkt haben, dass die Mona Lisa fehlte. Was uns da jetzt schon mal einen kleinen Hinweis darauf gibt, wie egal Leuten die Mona Lisa war zu diesem Zeitpunkt. Und ist dann wiedergefunden worden irgendwann und dann ist das mit einer Staatszeremonie ist gefeiert worden, dass die Mona Lisa wieder da ist und erst dann wurde die Mona Lisa berühmt.
Aber hat die nicht trotzdem, trotz dieser Geschichte auch so Besonderheiten, dass man, gehört die nicht zu diesen Gemälden, dass wenn man an der vorbeiläuft, dass man aus jedem Winkel das Gefühl hat, die guckt einen an?
Genau, weil die so einen leichten Silberblick hat, genau, ist so, aber das war bis dahin gar nicht so ein ultra krasses Gemälde. Okay. Und es ist gar nicht so, also man kann schon sagen, warum das geil war und Leonardo da Vinci hat ja so absolute Meisterwerke gemalt und so, aber der hat schon einige Meisterwerke gemalt und das ist ein relativ einfaches Bild von einer Frau, also ne?
Klein absolut, ne?
Super klein und einfach auch ein sehr, also einfach im Sinne von, na gut, das ist halt ein Frauenkopf, im Hintergrund passiert ein bisschen was, okay, aber grundsätzlich jetzt nicht so, ist nicht das Fresko an der Sixtinischen Kapelle oder so. Also ist schon noch eine, ne, also wo wir auch sagen können, ja okay, vielleicht ist das irgendwie, war ja viel mehr Arbeit oder so. Und das ist irgendwie so eine Auftragsarbeit gewesen für eine Frau, wahrscheinlich für eine Frau, die ein Kind bekommen hat und er hat ihr zu Ehren dieses Bild gemalt und das sollte dann im Kinderzimmer hängen. von ihr.
Oh, okay.
Das ist eine Theorie dazu. Ja, also, naja, wie dem auch sei, ich fand das auf jeden Fall spannend und ich finde das ganz toll und ich finde, dieser Ansatz müsste noch viel häufiger verfolgt werden. Deswegen habe ich jetzt dieses Buch von Jakob Schwertfeger mal angeführt. Ich kriege da kein Geld für. Der hat mich gefragt, ob ich hinten was draufschreibe. Habe ich gemacht, weil ich seine Videos gut finde und das auch schon
Ach
mal irgendwo.
So.
Genau. Nein, aber darum geht's mir nicht. Naja, aber darum geht's mir nicht. Deswegen hat er mir es zugeschickt. So, und ich habe es gerade angefangen zu lesen. Aber ich bin einfach vorher auf ihn aufmerksam geworden und ich mochte einfach seine Arbeit. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Also ist jetzt kein Freundschaftsdienst oder so, wirklich, sondern einfach, weil ich das mag, was er macht.
Kein Bärendienst.
Genau, das wollte ich kurz loswerden, weil das hat es richtig gefreut. Ich finde das nämlich richtig gut. Ich mag Kunst nämlich, das ist ja auch für alle gedacht. Und dann nicht eben für neureiche russische Oligarchen, die sich dann so ein Bild irgendwo einlagern lassen.
Ey Till, ich bin so unfassbar, also besser hättest du diesen Film nicht teasen können. Ja. Ich freue mich jetzt schon so krass, zumindest mal den Trailer und dann vielleicht auch mal den ganzen Film anzugucken. Aber das kann ich dir schon mal sagen, auch wenn das wahrscheinlich die volle Experience ist, ich werde es auf gar keinen Fall original mit Untertitel gucken, weil das macht mich einfach nur höchst aggressiv. Entweder ich gucke Filme auf einer Sprache, der ich mächtig bin, sprich Deutsch. Nein, aber Englisch ist auch noch okay. Ja. Oder in Synchronisation, aber original mit Untertitel. Ich gucke nur auf den Untertitel. Ich kann mich gar nicht auf die Figuren konzentrieren. Ich finde es aber wichtig, um den Film zu sehen. Wenn ich dann aber die Figuren angucke, dann verstehe ich nicht, was sie sagen. Und wenn dann Leute kommen und sagen, lass dich mal drauf ein. Die Sprache, die sagt dir schon, was die Person vermitteln will. Ja. Nee, gar nicht, sagt sie mir das was.
Doch, finde ich schon. Nee, bin ich auf dieser Seite jetzt mittlerweile. Ja, ja. Aber ich kann dein Gefühl, ich teile dein Gefühl, aber immer nur bis zur Minute 10. Und dann geht's. Ich bin vorher auch genervt, aber man kommt dann rein und dann geht's schon. Weil manche Sachen musste man gucken irgendwie so auf so. Und dann hätte ich jetzt zum Beispiel verpasst, was war das denn nochmal? Es gab doch diesen koreanischen Film neulich, das fand ich so richtig cool. Es gab vor ein paar Jahren so ein koreanisches Ding und das war dann auch koreanisch.
Ich weiß, was du
meinst. Genau, Parasite. Und ich glaube, war auch immer, ich glaube, ich habe das so gesehen. Und da, auf jeden Fall war das super. Und da habe ich dann gedacht, okay, dafür hat es sich dann gelohnt, dass ich mich da durchgekämpft habe, weil das da doch so viel Spaß gemacht hat. Naja. Aber Finnisch auch gar nicht meine Sprache bisher.
Witzigerweise habe ich am Anfang, als du meintest, Finnland, ich kenne überhaupt nichts aus Finnland, wollte ich noch, wie ich es sonst auch oft mache, meine unterqualifizierten Einwürfe, wollte ich einen Namen reinwerfen, der einzige finnische Name, den ich kenne. Und dann habe ich gerade, den Film gegoogelt habe, gesehen, dass genau dieser Typ den Film gemacht hat.
Ach so, echt?
Nee.
Ach, geil.
Er hat den Film gemacht, weil ich war in der Schule, also das ist die krasse News, ich war mal in der Schule und da hatte ich irgendeine Zeitung da und ich habe immer aus den Zeitungen Sachen rausgeschnitten und auf meine Hefter geklebt und habe so witzige Collagen draus gemacht und da stand ein Name und zwar Aki Kaurismäki und genau das ist der Typ, der diesen Film gemacht hat und ich wollte das noch reinwerfen und sagen, das ist das Einzige, was ich aus Finnland kenne, guck mal, wie klein dieses Land ist, es ist genau der Typ, der jetzt auch diesen Film Fallende Blätter gemacht hat.
Aki Kaurismäki, genau.
Genau.
Ey, bitte mal schreiben, wer den Film auch gesehen hat und den vielleicht mag. Würde ich mich freuen. Finde ich
und
richtig spannend.
Und der uns vielleicht erklären kann, vor allem Till, weil Till war ja schon drin, aber der uns erklären kann, was daran denn so preiswürdig ist.
Genau, oder vielleicht auch jemand aus der Jury. Wir sind ja ein Power-Podcast, wo Top-Entscheider zuhören. Und EntscheiderInnen, absolut, ja.
So.
So.
Till, nachdem die letzte Folge, da hatte ich das Gefühl, wir sprudelten nur so vor lebensfrohen Erzählungen und Beobachtungen.
Ja.
Und jetzt jagt hier irgendwie eine, ich möchte mal sagen, eine Beschwerde, eine Misserfahrung die nächste.
Richtig.
Weil mir ist was aufgefallen, was ich auch gerne ansprechen würde, aber es ist leider auch, zahlt es eher auf ein Negativkonto ein, also auf ein Aufregerkonto.
Okay, ich kann dafür, ich kann aber positiv darauf reagieren. Also ich bin jetzt mal positiv gestimmt die ganze Zeit und du bist jetzt negativ. Ich sage,
so
okay, sag mal. Okay.
Und was ist aber, wenn du das genauso siehst wie ich und dich auch aufregst?
Nee, da spiele ich jetzt den Advocatus Diori.
Interruptus.
Also,
okay.
Advocatus Interruptus, ich liebe es. Ja, ich spiele den Advocatus Interruptus und du, also ne, das Gegenteil vom Diaboli auf jeden Fall, den Anwalt Anwalt Gottes spiele ich.
Gottes?
Ja, gut.
So machen wir es. Okay, dann lass uns das mal, dieses Schauspiel, dieses Spektakel für die ganze Kunstszene Deutschlands und darüber über die Grenzen hinaus doch mal ausprobieren.
Ja.
Und zwar, das ist mir schon vor einer Weile aufgefallen, ich hoffe, ich habe es noch nicht schon mal erzählt, wenn doch, dann zeigt es nur, wie sehr es mich aufregt und dann stoppe mich sofort oder lasse mich für immer sprechen. Und zwar geht es um, also, soll ich das vorher ein bisschen abmildern oder danach?
Was denn abmildern? Ich weiß noch
das,
nicht, was
ich erzähle.
Nee, also ich würde sagen...
Da gibt's nämlich eine kleine, also einen kleinen wie ein Disclaimer, wo ich sage, ja, das daran finde ich gut, aber soll ich das voranstellen oder danach?
Also genau, sag erstmal das Gute. Wir nähern uns dem ganz langsam. Was ist das Gute?
Okay, dann sage ich, das Gute finde ich, dass in der Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der wir leben und wie die Gesellschaft sich entwickelt,
ja,
ganz viele Themen in den Fokus rücken und eine Aufmerksamkeit bekommen, die, ja, vorher sehr lange tabuisiert wurden oder sogar verpönt waren.
Zum Beispiel?
Und zum Beispiel mentale Gesundheit, bestimmte Krankheitsbilder, ja, Kinderwunschbehandlung.
Oh, ich sehe schon, wie wir hier Scheiße auf die Schippe machen. Oh, ich freue mich drauf. Wir nehmen Anlauf. Der Bogen wird langsam gezogen. Okay,
aber
ja,
nur
ja,
ganz
ja,
langsam, weil erstmal wird der Bogen ja, ganz weit hinter den Rücken
wir
gesteckt
das
und weggelegt.
Gut, Ariana. Wir,
genau,
wir sagen
finden wir das
Gesellschaft,
super.
Wir sagen erstmal top. Vielen Dank. Dankeschön.
Nee, sagen wir wirklich, weil zum Beispiel ich alleine, wenn man sagen würde, ja, was hast du für Nutzen daraus gezogen, kann ich sagen, ich gehe seit, glaube ich, 17 Jahren zur Therapie mit leichten Unterbrechungen und es ist mir noch in kaum einer Zeit so leicht gefallen, darüber zu sprechen und auf so viel Verständnis zu stoßen, wie in der momentanen Zeit.
Also, gehst du wirklich seit 17 Jahren in Therapie?
Ja.
Wow, okay. Ich dachte, das wäre so eine Zahl, die du so sagst, also so quasi so.
Nee, sogar länger, ehrlich gesagt, mit ein bisschen Unterbrechung. Ich müsste mal die Nettozeit zusammenrechnen, aber das erste Mal aufgrund einer sehr dramatischen Ereignis oder Zeit in meinem Leben, als ich 6 war.
Wow. Aber ist das dann immer die gleiche gewesen?
Nee, die hat gewechselt, weil ich auch umgezogen bin zum Beispiel. Genau. Also warte mal, 35 minus 6 sind 29. Ich müsste mal ausrechnen, wie viele Jahre davon ich nicht in Therapie war. Aber ich schätze mal so, 17 Jahre Therapie kommt hin.
Wow, okay.
Krass, merke ich gerade selber. Ja, ist viel.
Ja, ist viel.
Aber
ja,
ist echt.
Naja, 17 Jahre klingt fast wie so eine bewusste Übertreibung. Aber ja, ist doch, ja. Top.
Ich glaube, es war tatsächlich ein bisschen weniger. Ich glaube, es gab tipptopp, ja. Es gab noch
ich sage
Zeiten,
positiv, finde ich das.
Wo
gut.
Ich nicht in Therapie war. Es sind weniger. Aber sagen wir mal, das erste Mal war ich vor 29 Jahren war ich das erste Mal bei der Kindertherapeutin.
Okay. So.
Und da gab es wirklich in der Vergangenheit Zeiten, wo
war
man
die
das
auch
nicht
ein
so
Kind?
Einfach sagen konnte.
Aber das wäre so lustig.
Die war auch ein Kind. Ja, das war eine 12-Jährige. Die hat Mathe studiert. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, es gab wirklich mal Zeiten, wo es schwieriger war zu sagen, man geht zur Therapie, weil dann sofort kam dieses, wieso gehst du zu jemand anderem und sprichst über deine Probleme, bist du krank oder so. So ist es ja mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, so mentale Gesundheit, Therapie, aber auch Depressionen und so, das ist so, ich sag mal, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, also nicht nur von der Betroffenheit, dass man betroffen ist, sondern auch, dass man drüber reden kann.
Genau.
Genau. Und auch, wie ich schon sagte, so Themen wie Kinderwunschbehandlung, dass man Menschen nicht mehr oder Frauen nicht mehr einfach so oder ja, Menschen, auch Paare, Männer und diverse Menschen fragt, willst du mal Kinder haben oder hast du schon ein Kind? Oder genauso wie ich super viele Jahre des Lebens gefragt wurde, wo kommst du denn her? Ich komme aus Berlin. Nee, aber wo kommst du eigentlich her? So nach dem Motto, du siehst ja ausländisch aus.
Du hast das auch gehabt.
Ja, natürlich. Damit war ich schon auf der Bühne. Schon vor 7 Jahren war ich damit schon auf der Bühne. Okay. Vor 10, merke ich gerade. Schon vor 10 Jahren.
Aber du siehst ja, egal. Ja gut,
doch,
ist ein anderes
ich
Thema.
Schon sehr
ganz anderes
aus.
Thema. Na gut.
Sehr ausländisch aus.
Na gut.
Genau, und da ist ja auch zum Beispiel mittlerweile so angekommen, das sollte man eher umgehen, diese Frage, weil man damit ja unterschwellig der Person sagt, ja, weil du siehst so aus, als könntest du nicht aus Deutschland. So, es gibt einfach super viele Themen, wo die Gesellschaft so allumfassend, ich das Gefühl habe, die ist sensibilisierter und empathischer und man auch.
Aber komm, gib mir das aber. Los.
Okay,
los.
Das ist aber mir ganz wichtig, dass ich das auch ernst meine. Das ist quasi der kleine
Disclaimer. Natürlich, weil mir das ernst ist, doch logisch.
Dass ich trotzdem, was ich jetzt gleich sage, wollte ich das noch voranstellen, weil ich das wirklich
natürlich
auch sehr schätze und das eine super Entwicklung finde, dass es so ist. Und jetzt hole ich aber den Bogen aus dem Stein.
Aber. Jetzt.
Jetzt kommt erst die seichte Überleitung. Jetzt sage ich erstmal, dass zum Beispiel Social Media, glaube ich, auch dafür sorgt, dass das an ganz viele Menschen herangetragen wird, die sich vielleicht sonst nicht aktiv damit beschäftigt haben. Also weil der Algorithmus, den irgendwie Postings über mentale Gesundheit in den Feed spült, beschäftigen die sich damit. Nicht, weil die stumpf sind oder so, sondern weil die vorher vielleicht mit dem Thema nicht in Berührung gekommen wären.
Ja.
Das heißt, dass auf Social Media all diese Themen stattfinden, finde ich zum Beispiel auch super, weil ich glaube, dadurch werden ganz viele Leute erreicht, die sonst mit diesen Themen nicht in Berührung gekommen wären. Und jetzt, Joel, jetzt kannst du musikalisch richtig auf die Kacke hauen, weil
so,
jetzt hol ich den Bogen raus.
Aber,
Accounts, und ich sage jetzt Social Media Accounts, ich glaube, das ist nur eine Thematik, die ich auf Social Media sehe.
Ja.
Accounts, die sich nur, die von Privatpersonen geführt sind, also jetzt nicht eine Coaching, eine Praxis oder irgendwie eine Seite einer Medizinerin oder eines Arztes oder wie auch immer, sondern private Accounts, die sich nur um eine Krankheit drehen.
Ja, zum Beispiel?
Alles Mögliche. Egal, ob das jetzt Endometriose ist, ob das irgendeine andere chronische Krankheit ist.
Ja.
Kinderwunsch, irgendeine Art Diabetes.
Ja.
I get enough. Ich krieg zu viel. Nein, also ich weiß gar nicht. Ich habe gerade so viele Gefühle in mir, dass ich gar nicht weiß, wie ich sie ordnen soll.
Ja, was willst du denn sagen, Ariane? Jetzt sag doch mal.
Da habe ich doch schon gesagt.
Nee.
Diese Accounts, die sich nur um eine Krankheit drehen.
Ja, was ist mit denen? Und weiter. Was ist der Satz? Wirklich, du hast noch nichts gesagt.
Schrecklich.
Die findest du schrecklich?
Nee, also ja, ich kann es deswegen nicht zusammenfassen, weil da gibt's ganz viele Punkte. Pass auf. Ich sehe, dass das
immer mach mal die Scheiße-Kanone an jetzt, Ariane. Jetzt nicht so zaghaft. Was ist denn alles Kacke an denen? Warum sollten die alle sterben? Sag's doch jetzt mal.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber, also, sagen wir mal so, ich mache das mal richtig, als wäre es hier eine Bühnendiskussion, eine Podiumsdiskussion. Ja. Ich finde diese Entwicklung, dass es mittlerweile super viele Accounts gibt, die sich nur einzig und allein, die von einer Privatperson geführt werden und sich fast ausschließlich, also um 90% um eine Krankheit drehen, ganz, ganz gefährlich.
So, warum?
Sowohl für die Einzelperson als auch für die anderen. Und ich bin teilweise warten im Sinne von durchschreite ich fassungslos das Internet, weil ich glaube, da passieren in mehrere Richtungen ganz gefährliche Sachen. Und zwar die Person, die das führt. Ich weiß, dass Personen, die diese Accounts führen, die sich dann nur um eine Krankheit drehen, auch sehr oft kritisiert werden und sich dann mit Händen und Füßen wehren. Ich bin auch absolut der Meinung, dass Hate nichts im Internet verloren hat. Niemand sollte angefeindet werden. Ich kann manchmal den Kern des Vorwurfs aber verstehen, weil ich sehe zum Beispiel bei ganz vielen Leuten, die kaum was anderes machen, als über ihre Krankheit zu posten, sich damit identifizieren. Ich will jetzt nicht so mein küchenpsychologisches Wissen auspacken, aber ich glaube, dass das ganz gefährlich ist, wenn man die Krankheit zur Identität macht und die
Muss ich jetzt leider direkt rein, Ariana, weil da muss ich dir leider sehr doll zustimmen. Ich wollte jetzt hier gerade sagen, nee, das ist alles super, aber ich habe das total, weil ich da selber betroffen bin und ich finde, das ist keine, ja, man darf keinen Wettbewerb machen in Krankheiten, aber ich finde, das ist nochmal was anderes als eine schwere Depression, ist ADHS. Wenn das mit mehrfachen anderen Sachen auftaucht, dann bitte. Aber ich habe das auch sehr stark und ich muss sagen, ich finde das ganz komisch, dass man alles, was man ist im Leben, durch diese eine Brille sieht. Das ist bei allem so. Und sich sozusagen nur, dass man selbst die Krankheit ist. Das ist eine Einschränkung im Leben, die ist bei manchen sehr groß. Das bringt andere Sachen mit sich. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist nicht so. Ja, absolut. Aber sei nicht nur das. Das ist doch, das stimmt doch nicht. Also ja, ich bin da absolut bei dir. Muss ich echt sagen.
Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt sehr subjektiv, aber ich habe das Gefühl, das wird immer mehr. Und ich glaube, das liegt an der eigentlich guten Entwicklung, weil die Entwicklung ist eigentlich, wir sprechen offen über Krankheitsbilder und über bis dato sehr tabuisierte Themen. Mhm. Und das ist das Gute an der Entwicklung. Ich leider aber dieses sich identifizieren und auch so ein bisschen darüber produzieren. Also so, ich kann Content schaffen. So, nehme ich mal dein Beispiel jetzt zum Beispiel, ADHS. Jemand hat eine ADHS-Diagnose oder ist der Meinung, das ist noch gefährlicher, glaube ich, anhand von Internetberichten und Social Media bei sich selber ADHS zu erkennen. Und
Also ich habe das diagnostiziert von einem Arzt, ne? Möchte ich jetzt auch direkt dazu sagen.
Ja, ich weiß.
Nicht
und schon sehr lange.
Diagnostiziert. Genau,
genau. Und baut dann darauf seine komplette Identität auf Social Media. Ich habe das Gefühl aber teilweise auch im echten Leben. Es geht mir gar nicht mal darum, dass dann alles damit rechtfertigt wird, dass man sagt, dass ich das immer vergesse, wo wir uns verabredet haben oder so, aber das ist mein ADHS. Das meine ich gar nicht, sondern ich sehe es zum Beispiel bei ganz vielen Accounts, die das Krankheitsbild oder das, womit sie zu kämpfen haben, im Account-Titel haben. Ich nehme jetzt mal random das Thema Endometriose. Ist eine Krankheit, von der sehr viele Frauen betroffen sind, ich auch. Dass das quasi verteiltes Gewebe im Unterbauch kann auch an Organen anhaften und bei jeder Periode führt es zu wahnsinnigen Schmerzen, noch ganz vielen anderen Problemen, oft auch Unfruchtbarkeit und so weiter und so fort. Und es rückt gerade immer mehr in den Mittelpunkt. Ich finde, bei Krankheiten, die vor allem Frauen betreffen, ist nochmal die die Besonderheit, dass die oft nicht sehr gut erforscht sind. Dass Krankheitsbilder, die
Endometriose ist ein Phänomen, das kenne ich seit 5 Jahren. Ich glaube, also viel länger haben die wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung auch nicht davon gehört. Der Wahnsinn, es sind extrem viele Frauen davon betroffen, oder?
Ja.
Wie viel, kannst du sagen, wie viel Prozent so?
Weiß ich aus dem Kopf nicht mehr. Sorry, ich habe mich viel damit beschäftigt.
Aber wirklich enorm viele. Und ich merke das, also ich merke das ganz konkret in meinem Umkreis. Ja, wie viele das haben auf jeden Fall, wie viele Betroffene es da gibt.
Genau, und das Wichtige daran ist halt auch zu verstehen, dass es eben nicht ist so, einmal im Monat kommt die Erdbeerwoche und dann habe ich Bauchweh und bleib zu Hause. Und mein Chef oder meine Chefin findet das dann doof, aber es tut nun mal weh. So ist es nicht, sondern es ist wirklich eine Krankheit mit sehr schweren Auswirkungen.
Ja.
Diese Unfruchtbarkeit ist nur ein Teil davon, aber auch die Schmerzen und die Verwachsungen.
Ja, wirklich so
an den
extreme
Geweben.
Schmerzen und so. Also genau. Bis hin zu, ich kenne wirklich Ohnmacht. Leute, die werden davon ohnmächtig, genau.
Ja,
so.
Ist mir auch schon passiert, also, genau.
Ja. Okay.
Genau. Ja. Das heißt, ich will das überhaupt nicht runterspielen. Ja. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Es gibt zum Beispiel super viele Accounts. Hoffentlich heißt keiner von euch, der jetzt zuhört, so. Aber wenn, tut's mir einfach leid. Also dann tut's mir leid, dass ich euch jetzt gerade getroffen habe. Accounts, die dann zum Beispiel sowas heißen wie Endolöwe 1991. So. Oder einfach nur Endokämpferin. Endokämpferin unterstrich Berlin oder so. Ist jetzt ausgedacht, die Accounts.
Ja.
Falls sie euch gehören, ich meine euch nicht, das ist jetzt gerade fiktiv. So.
Ja.
Und dann heißt dieser Account schon so, wo ich persönlich denke oder so empfinde, auch wenn ich das sehe, krass, was das für einen riesigen Raum einnimmt, dass man so sich schon so betitelt. Das macht ja auch was mit dir als Mensch, wenn du dir diesen auf Social Media, wo du so auftrittst, dir in deinem Namen dort schon deine Krankheit reinbrennst, reinlabelst, so.
Ja.
Dann steht in dieser Instagram-Bio ganz oft die ganze Krankheitsgeschichte. Da sind dann so kleine Sternchen und dann steht so Diagnose 2004, erste OP 2006, zweite OP 2008 dann ist da so die Krankheitsgeschichte aufgeführt und je nachdem, wie groß die Accounts dann sind, ich will niemandem bösartig vorwerfen, dass er das, dass er die Krankheit nutzt, um Aufmerksamkeit damit zu generieren, weil viele, das verstehe ich auch, durch ihre Reichweite auch Aufklärung betreiben. Das verstehe ich auf jeden Fall.
Das kommt meistens von einem guten Ort, das glaube ich auch. Das ist sehr,
genau,
sehr,
ursprünglich
also,
kommt es von einem guten Ort, aber es verschwimmt. Sehe ich halt in ganz vielen Fällen so krass, weil je größer die Accounts sind, desto mehr Stories zum Beispiel posten die natürlich auch und nehmen dann so die FollowerInnen mit in den Alltag. Und ich könnte mir vorstellen, dass die merken, so die Alltagssachen, die ziehen jetzt gar nicht so. Die Leute interessiert es gar nicht so sehr, was ich jetzt einkaufe oder was ich für meine Familie zu Hause koche. Die interessiert es viel mehr, wenn ich was zu dieser Krankheit poste.
Moment,
und dann gibt
jetzt,
es.
Ich muss jetzt den Advocatus Interruptus aber einmal spielen.
Ah, dann macht es mal.
Weil du formulierst es, glaube ich, auch ein bisschen aus deiner Warte und wie du Instagram und ich auch Instagram nutze. Das können wir, glaube ich, einschließen. Mhm. Wir sind ja beide so UnterhaltungskünstlerInnen und müssen auch und wollen es auch, sind Comedians und wollen Leute unterhalten. So und gucken, wie können wir das auch über Instagram machen und erreichen. Und wie bilden wir uns auch als Personen ab öffentlich? Und es könnte schon sein, dass Leute das irgendwie anders nutzen. Also, dass sie dann wirklich sagen, ich bin jetzt die, wenn das eine Sarah und Sarah sagt, ich möchte gar nicht, ich habe einen privaten Account, der ist wirklich privat, da habe ich ein paar Freunde, whatever. Und dann habe ich diesen einen Endo-Sarah Löwin 71. Da möchte ich dann nur auf das Thema Endometriose hinweisen, weil ich da irgendwie mein Leben lang mit kämpfe. Und das ist sozusagen ein abgespaltener Teil davon.
Und wie würdest du aber dann dir vorstellen, wie sie das macht? Wie sehen dann so Postings zum Beispiel aus?
Ja, Ariane, ich weiß es nicht. Ich folge der ja nicht, ne? Aber also die postet dann so, vielleicht, wenn es gerade wieder besonders schlimm ist oder so, was sie dann so erlebt, wo das so weh tut oder weiß ich nicht, gibt Tipps, was man machen kann, was ihr geholfen hat. Sowas vielleicht.
Und ich glaube, das ist das, was ich meinte mit, wenn das so, ich nenne es jetzt mal medizinisch fokussierte, medizinisch klingt blöd, weil das sind ja keine MedizinerInnen. In dem Moment geht es ja dann um das Empfinden der Krankheit, was ich auch total richtig und wichtig finde. Dann ist es aber konzentriert auf die Auswirkungen der Krankheit irgendwie, ne? Oder die Bekämpfung sogar, oder die, wenn man nur mit der Krankheit leben kann, aber sie nicht bekämpfen, dann irgendwie das Leben damit. Aber, vielleicht muss ich es auch nochmal spezifizieren, ich rede vor allem von Accounts und ich glaube, das betrifft dann oft die größeren. Es gibt ja viele, die haben dann so ein paar hundert oder tausend Follower, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die auch verifiziert sind mit blauem Haken, also jetzt kann man sich den eh kaufen, aber vor einer Weile konnte man es noch nicht und die haben dann irgendwie ein paar zehntausend oder hunderttausende Follower. Ich sage jetzt mal, es kommt mir so vor, als wären die Krankheitsinfluencer, weil... Mhm. Ich finde, es ist was anderes, wenn du so eine Kachel hast bei Instagram, also ein Posting mit einem, entweder mit einer Schrift, mit einem Text oder meinetwegen auch mit einem Foto und du erzählst da irgendwas, klärst darüber auf, über ein Krankheitsbild oder meinetwegen sagst sogar, wie es dir an dem Tag damit ging. Für mich ist es aber ein Unterschied, wenn jemand auch zum Beispiel täglich 20 Stories postet und die Menschen durch den Alltag nimmt, natürlich am Ende sind es trotzdem immer nur so 15 Sekunden Ausschnitte, aber so von seinem ganzen Tag berichtet und in jedem einzelnen Slide taucht diese Krankheit mit auf. Über Jahre. In fast jedem Posting taucht das auf.
Ja, okay. Ja.
Aber gar nicht mal so, heute hatte ich die und die Untersuchung und die Diagnose sieht so und so aus und jetzt habe ich Schmerzen hier. Das meine ich gar nicht, sondern alles dreht sich darum. Mhm. Also wirklich so 90% der Außendarstellung.
Und du meinst du dann, das ist schon dann so ein bisschen Kalkül, dass man sich denkt, ah, das haben super viele, die können mir dann alle folgen. Dann noch Frauen, die grundsätzlich sich solidarisieren mit Frauen, die mehr Sichtbarkeit für das Thema haben wollen. Da zapfe ich sozusagen Aufmerksamkeit an.
Ich würde gar nicht mal so was Böses unterstellen, aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile so ambivalente Gefühle, vor allem bei diesen größeren Accounts, wo es dann nur darum geht. Ich bin dann wirklich so gefangen zwischen, dass ich denke, das ist für die Person nicht gesund. Da könnte man natürlich sagen, ja, was interessiert dich das? Das stimmt, das geht mich an sich nichts an. Das ist nur, wenn ich das sehe, dann in mir sind
ja,
so
aber
tausend
man will ja was Gesundes eigentlich machen. Das ist ja ganz komisch. Wieso glaubst du, ist das für die Person nicht gesund?
Na, so wie ich meinte, wenn jemand so den es ist jetzt nicht immer so, dass der Krankheitsname da im Titel quasi steht. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber wenn jemand in seiner Bio bei Instagram, sehe ich das halt oft, weißt du, klickst du auf irgendeinen Account drauf und dann gehst du auf die Instagram-Bio und die Instagram-Bio ist quasi eine Krankenakte.
Du meinst, es ist psychisch einfach sehr belastend, wenn man nur wenn das Leben die ganze Zeit darum kreist.
Ja, das ist ja eine Definition über die Krankheit, wenn du am Tag super viel Content postest und damit dich beschäftigst und das auch noch in deinem Titel hast und das kein, ich sag mal, ein Account mit einem professionellen Abstand ist, sondern der schon sehr persönlich und privat, aber für die Öffentlichkeit geführt ist. Glaube ich einmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gesund ist, wenn sich alles, wirklich alles darum dreht. Und auf der anderen Seite würde ich auch mal behaupten, hat das nicht nur was mit Aufklärung zu tun. Ich finde es komplett richtig. Ich finde es super aufzuklären. Ich glaube, dass wir viel solcher Aufklärungsarbeit das auch zu verdanken haben, dass viele Themen mittlerweile immer mehr von ihrem Tabu-Label verlieren.
Ja.
Aber das ist natürlich eine Unterstellung, das keine Ahnung. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass der Motor, der das Ganze antreibt, ist dann der Zuspruch, die Reichweite, die wachsende Followerschaft, das Thema, über das man sprechen kann. Und mir geht es immer öfter so, dass wenn ich bei Instagram über so Accounts stolper, die sich nur um die Krankheit drehen, aber aufgeladen an einer Privatperson, dass ich da sehr ambivalente Gefühle habe, das zu sehen.
Ja.
Ja.
Ja, Ariana, es ist, ja, ich, also,
dieses sich darüber
das geht raus an euch, Leute.
Ja, nee, ich weiß auch, also.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Es fällt mir auch super schwer, das so auf eine Sache, wenn man jetzt sagt, okay, was ist denn jetzt dein Problem damit, was forderst du? Da habe ich so viele Gedanken, dass ich gar nicht weiß, wie ich das eine Sache bündeln kann, weil ich habe zum Beispiel auch vor einer Weile gesehen, nur das einmal dazu, ich habe neulich schon gedacht, bei einer Sache, die sich auch lösen kann im Leben, sowas wie zum Beispiel, wenn man jetzt eine Kinderwunschbehandlung hat oder so, habe ich neulich schon mal gedacht, was ist, wenn dieses Thema dann irgendwann aus der Welt geschafft ist, weil vielleicht hat es ja dann irgendwann geklappt und dann gibt es plötzlich nichts, dann gibt es ja eigentlich nichts mehr zu berichten, ne? Weil dann ist ja das, worüber dann vorher gesprochen wurde, das hat sich dann quasi... Also das Thema fällt ja dann damit weg. Und das habe ich jetzt schon öfter gesehen, dass es dann genau so ist, dass es gibt dann plötzlich nichts mehr, worüber man sprechen kann, Weil das, was vorher den Alltag, den kompletten Alltag so ausgemacht hat oder die komplette Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit, das existiert ja jetzt als Thema kaum noch. Vielleicht noch der Aufklärungsaspekt, aber sonst nicht mehr so viel.
Aber vielleicht ist das ja auch eher, ein Appell, so an diese Accounts nochmal zu überprüfen, wofür mache ich das gerade? Tut mir das gut? Tut anderen das gut? Und ist das irgendwie, also ist das alles sinnvoll? Ist das alles geil? Oder wofür mache ich das hier gerade? Mal ganz ehrlich, horcht mal ganz ehrlich in euch hinein. Meinst du das so vielleicht?
Ja, vielleicht auch so. Vor einer Weile hat Leon Windscheid, lieber Kollege von uns,
liebe
vom Podcast,
Grüße. Ja.
Betreutes Fühlen, zusammen mit Atze Schröder, der hat auch, ich weiß gar nicht, ob er es selber formuliert hat oder ob er das repostet hat. Da hatte jemand irgendwie auch zur Vorsicht aufgerufen, was so Internetdiagnosen angeht, weil die meinten, er hat eigentlich genau das gesagt, ungefähr das gesagt, dass es auf der einen Seite natürlich total toll ist, dass so viel Awareness geschaffen wird. Auf der anderen Seite ganz viele Menschen jetzt auch dazu übergehen, so Social-Media-Diagnosen zu stellen und genau das dann machen. An diesen 5 Dingen erkennst du, dass du ADHS hast.
Ja, genau.
Und so.
Ich glaube, das ist ganz geil. Erstmal so, das kann ein Stein des Anstoßes sein und dann wäre gut, dann nochmal irgendwie was Vernünftiges so mit jemandem mit Expertise da zu fragen oder irgendwie Ärzte zu konsultieren oder so.
Sorry, dass mein großer Appell hier irgendwie so zerfasert ist. Das ist auch für mich so emotional aufgeladen, weil ich natürlich auch selber mit vielen Sachen in meinem Leben in Berührung gekommen bin. Egal, ob es jetzt Depression ist, Therapie, Kinderwunsch und all diesen Themen. Vielleicht stoße ich deswegen auch öfter auf so Accounts bei Social Media. Wahrscheinlich habe ich da gerade auch sehr viele Emotionen und kann nicht so diesen einen Satz fassen und sagen, das stört, beziehungsweise das, was mich daran stört, habe ich glaube ich schon zusammengefasst. Aber
absolut.
Es ist super, ein super schwieriges Thema, aber mir fällt es halt super oft auf.
Du willst ja auch nicht irgendwie Leute, die irgendwie, wo das irgendwie aus einem guten Ort kommt, dann sagen, ihr seid alle kacke, ich sehe das ein.
Nee,
da machen wir,
überhaupt
du,
nicht.
Siehst du, da haben wir gedacht, okay, da machen wir jetzt eine richtige Schneeschippe voller Scheiße. Und jetzt ist es eben doch nur ein kleines Häufchen geworden. Einfach weil, die Liebe siegt. Und Ariana, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
Eine Sache will ich noch sagen, aber das gehört schon zum Schlusswort dazu. Und zwar geht mir das ganz, ganz oft so, wenn du und ich, wenn wir hier über etwas ernster angehauchte Themen sprechen. Wir kriegen super kluge, hilfreiche und reflektierte Nachrichten dazu. Und da freue ich mich diesmal richtig drauf. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, schickt mir die super gerne bei Instagram. Ja. Ich bin ganz gespannt, auch von anderen mal zu lesen, was ihr da vielleicht für eine Haltung zu habt oder was es vielleicht noch für eine andere Perspektive gibt darauf, die ich nicht habe. Und da können wir in einer der nächsten Folgen, wenn wir wollen, nochmal drüber sprechen.
Das wird ein toller Bumerang und da klären wir auch direkt, warum da der Film doch eine Granate ist.
Da freue ich mich. Den gucke ich jetzt sofort, wenn wir aufgelegt haben, Till. Juhu, bis nächste Woche.
Tschüss.
Endlich normale Leute ist eine Produktion von 7-1 Audio.